Sonntag, den 16. August 1959. Bruder Heller spricht am Nachmittag über das Thema, wo sind die Toten?
Wir stillen werden vor Gott und wollen miteinander beten. Wir danken dir, o Gott und Vater, dass du uns durch Christus geschaffen hast und durch Christus von aller Angst und Sünde und vom ewigen Verderben erlöst hast, durch dein teures Bluten und Sterben und dein glorreiches sieghaftes Auferstehen. Du hast alle unsere Schuld beseitigt, du hast uns Heil und Leben angeboten und wir haben es annehmen dürfen, weil du es uns darreichtest. Nun sind wir dein. Du hast uns auf und angenommen und nichts hinausgestoßen. Einen solchen Armen, welchem alles fehlt, hast du dir zum seligen Eigentum erwählt. Und du hast nun einmal so mit uns gemacht und zum seligen Leben aus dem Tod gebracht. So haben wir es gesungen. Und so ist es wahr. So haben wir es erlebt und erfahren. Und so dürfen wir es den anderen sagen, dass auch sie kommen und nehmen und fassen. Gelobt, gepriesen sei dein Name. Und uns segne uns um deines Namens willen auf diese heilige Nachmittagsstunde, jedes einzelne von uns. Und lass den Reichtum deiner Gnade und Güte überströmen in unsere Herzen, gib uns tiefen Einblick in die großen und wunderbaren Gotteswahrheiten deines Wortes und deiner Ewigkeiten. Und lass uns staunend sehen, wie groß und gut und treu du bist, dass unser Herz froh werde und für dich schlage in allen Lagen des Lebens. Ja, wir danken dir, du bist treu und freundlich. Und deine Güte wären ewiglich. Amen.
Amen.
Amen. Meine lieben Brüder, wir haben heute Nachmittag ein Thema angekündigt, das von großer und wunderbarer Bedeutung ist. Manche werden schon davon gehört haben, anderen wird es neu sein. Wir wollen ausgehen davon, wie es im Totenreich aussieht, wo die Seelen hingehen. Denn wenn der Mensch stirbt, haben wir gesehen, kommt der Leib in das Grab. Der Geist geht zu Gott, aber die Seele geht für den Ungläubigen ins Totenreich. Für den Gläubigen geht sie in Gottes Nähe und Gottes Licht der Vollendung entgegen, mehr oder weniger rasch, aber der Vollendung entgegen. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, sagt der Apostel Paulus. Er sagt nicht, ich habe Lust abzuscheiden und zu schlafen. Er sagt auch nicht, ich habe Lust abzuscheiden und meine Seele in nichts auflösen zu lassen bis zur Auferstehung. So sagt er nicht. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Das wäre mir viel besser. So sagt er. Und nun wollen wir versuchen, von diesem Gedanken ausgehend, wo sind die Seelen der Toten? Und was machen sie? Können sie etwas hören? Können sie etwas tun? Erleben sie die Wirklichkeit der oberen Welt? Haben sie noch Verbindung aus ihren Toten, dunklen Grüften mit dem, was auf der Erde vorgeht? Und all diese wichtigen Fragen wollen wir hier miteinander bewegen. Ja, muss ich mal aufmachen. Sieht euch sehr? Nicht, nicht auszuhalten? Dann haltet es aus um der anderen hier. Ja, schön.
Kann ein Schal abgeben, wo es
sieht. Ja, hier ist ein Schal, wenn es der sieht, dann kann der umlegen. Halt, 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 halt. So. Ja, ich habe links geworfen, ihr braucht mich gar nicht auszulachen. Rechts kann das jeder, aber links. Eine Jacke? Wer will eine Jacke? Wenn da hinten sitzt, dann zieht. Das ist noch eine Jacke. So. Meine Lieben, das sind wichtige und gewaltige Fragen. Und ich will versuchen, in dieser Nachmittagsstunde einiges Licht zu geben über diese Probleme. Aber ich muss ziemlich laut sprechen, denn da drüben guckt jemand aus dem Fenster. Da nicht alle rumdrehen. So, ich lese zuerst aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 14. Wer von euch mit war in Konstanz, der hat das gehört. Da habe ich einige Stunden drüber gesprochen. Man kann aber ein paar Wochen drüber reden, um es auszuschöpfen. Es sind die gewaltigsten und tiefsten Kapitel des Wortes Gottes und lösen die Frage, woher kommt das Böse? Woher kommt der Teufel? Woher kommt die Sünde? Muss dann das so sein, dass in dieser Schöpfung von Licht und Glanz und Schönheit und Herrlichkeit, die herrlich und strahlend war, dass da die Sünde und die Krankheit und die Bosheit und das Elend und die Ungerechtigkeit und die Verzweiflung und der Tod, dass die einbrechen, muss dann das so sein? Hat das Gott nicht verhindern können? Natürlich hätte er es verhindern können, aber er hat es doch zugelassen, weil durch diese tiefen Wege eine umso strahlendere und höhere Herrlichkeit erreicht wird, als sie ohne den Sündenfall zustande gekommen wäre. Das ist ein tiefes Geheimnis. Aber wir wollen nun anfangen zu lesen und versuchen, diese Wahrheiten so gut es geht zu fassen. Ich lese aus Jesaja 14, Vers 3. Es wird geschehen an dem Tage, an welchem der Herr dir, nämlich Israel, dem Volk der Juden, Ruhe schafft von deiner Mühsal und von deiner Unruhe und von deinem harten Dienst, welchen man dir auferlegt hat. Also das Leben Israels, aber nicht nur Israels, das ist ja nur ein Vorbild für die anderen Völker. Das Leben der Menschen, der Nationen auf Erden wird hier in drei, ja wie soll ich sagen, dreifach benannt. Mühsal, Unruhe und harter Dienst. Das Wort Dienst heißt eigentlich Frondienst oder Kriegsdienst oder Sklavendienst. Unser Leben ist voll Unruhe und voll Mühsal und voll hartem Dienst, harter Arbeit. Du wirst an diesen Spruch anheben über den König von Babel, der König von Babylon. Der Nebukadnezar, der hat ja Israel in die babylonische Gefangenschaft geführt. Der hat ja als Weltmacht völlig Israel viel Leid angetan. Und du wirst einmal folgenden Spruch anheben. Du wirst einmal Folgendes sagen. Wie hat aufgehört der Bedrücker? Wie hat aufgehört die Erpressung? Israel wird nicht mehr bedrückt, wird nicht mehr erpresst. Zerbrochen hat der Herr den Stab der Gottlosen, den Herrscherstab, welcher Völker schlug im Grimme mit Schlägen ohne Unterlass. Der Nebukadnezar war so ein Machthaber ähnlich wie der Hitler oder wie der Genghis Khan oder wie der Napoleon oder auch wie Alexander der Große. Das waren Machthaber, die haben die Völker zerschlagen und zerschmettert und unterworfen. Alexander war noch einer der anständigsten. Nationen der Jocht mit Zorn und Verfolgung ohne Einhalt. Sie haben sie verfolgt, haben sie unter Jocht zu Boden geworfen, besiegt, versklavt. Und das hat aufgehört. Es ruht, ja, es rastet die ganze Erde. Man bricht in Jubel aus. Als der Hitler starb, da hat nicht nur das deutsche Volk aufgeatmet, sondern die Völker der Erde in Jubel ausgebrochen. Auch die Zypressen freuen sich über dich, die Zedern des Libanon. Seit du da liegst, kommt niemand mehr herauf, um uns abzuhauen. Sogar die Bäume frohlocken, wenn die Tyrannei ein Ende hat. Und nun kommt eine Schilderung des Totenreiches drunten. Das waren politische Dinge. Jetzt kommt eine Schilderung des Totenreiches drunten. Der Scheol drunten ist in Bewegung. Das Wort Scheol heißt Totenreich, das Reich oder die Wohnung
oder die Wohnräume der Toten, wo die aufbewahrt werden. Auf Hebräisch heißt es Sheol und auf Griechisch heißt es Hades. Hades oder Sheol ist Totenreich. Jetzt wollen wir mal sehen, ob es wirklich ein Totenreich gibt oder ob das nur noch Einbildung ist. Das Totenreich drunten ist in Bewegung. Um deinetwillen, wegen dir, du König von Babylon, Nebukadnezar. Nebukadnezar heißt der verfolgende Adler, ein Typ auf den Feind. Und Babylon heißt Verwirrung. Der König, der zerstörende, verfolgende Raubvogel, der alles in Verwirrung bringt. Deiner Ankunft entgegen. Das heißt, man weiß, jetzt kommt er auch zu uns ins Totenreich herab. Erst hört der Sheol deinetwegen die Rephaim auf. In Hebräisch steht ein Wort, das heißt Rephaim. Und jetzt sage ich euch etwas Unerhörtes. Diese Rephaim, die auch im Totenreich sind, sind die Nachkommen der gefallenen Engel. In urgrauer Vorzeit 1. Mose 6 steht das. Da sind die mit einer Anzahl Engel Gottes herabgestiegen zu den Menschen und haben die zu Weibern genommen, welche sie wollten. Und da haben sich diese Engel mit diesen Menschen, Frauen, die ihnen schön erschienen, vermischt und es kam zu Zeugungen und zu Nachkommen. Das waren die Riesen oder die Rephaim oder die Mächtigen. Die haben verschiedene Namen. Diese Tatsache, dass am Anfang der Menschheitsgeschichte die Götter oder die Engel werden auch Götter genannt, vom Himmel kamen und dass es zur Verschmelzung kam zwischen diesen zu Fleisch und Blut annehmenden Engeln und Menschen, wird in sämtlichen Völkern der Erde als Sage überliefert. Es gibt kein Volk der Erde, wo das Herabsteigen der Engel zu den Menschen oder auch wo die Sündflut oder auch der Turmbau zu Babel irgendwie berichtet wird. Ein bisschen verzerrt, ein bisschen entstellt, aber alle Völker bringen dieselben Geschichten. Das ist keine Erfindung, das sind keine Märchen, das sind eben Rückerinnerungen, die mündlich fortgepflanzt wurden von Mensch zu Mensch und da waren auch die Rephaim dabei. Ich habe nun in der Bibel mir sämtliche Stellen aufnotiert, wo das Wort Rephaim vorkommt, um mal zu erfahren, was ist denn mit denen los, was sind denn das für Wesen und so weiter. Ich will darauf nicht eingehen, das gäbe eine Bibelstunde für sich oder einen Bibelkurs. Ich will aber nur eines sagen, dass eine Menschenmacht von oben herunterkommt, eine Engelsmacht, eine Dämonenmacht herunterkommt und sich mit Frauen einlässt, das kommt doch heute vor und ist immer vorgekommen. Und das ist eines der dunkelsten Geschichten. Man nennt dieses Eingehen in Amerika die Engelsehen. Nur sind die jetzt unfruchtbar. Das heißt, es wird niemand geboren. Erst in der Endzeit wieder, der wir entgegengehen, wird wohl der Antichrist gezeugt sein vom Satan, ein zahmes Satan mit einem Menschenweib. Und das gibt dann der Antichrist, so wie der Herr Jesus, der Same Gottes, durch den Heiligen Geist gezeugt, in den jungfräulichen Leib der Maria. Das sind wunderbar, geheimnisvolle und grauenhafte Dinge. Und das gibt es heute noch, das ist nur, ja, man spricht nicht darüber, man lacht vielleicht darüber, dass es Frauen gibt, die sagen, ich habe einen Freund. Da ist aber kein Mensch. Und so weiter. Und wir leben wie Mann und Frau und der kommt von oben her. Und das sind dann Dämonen und das gibt's. Ich weiß das aus der Seelsorge. Darüber will ich jetzt nicht sprechen. Das ist ein grauenvolles Kapitel für sich. Davon berichtet Gottes Wort an verschiedenen Stellen. Solche Dinge werden nicht verkündigt. Man kann es ja auch nicht gut sagen im Allgemeinen, aber die Schrift redet davon. Nun lesen wir also, es werden dort unten im Totenreich, werden die Schatten aufgescheucht, aufgestört. Das Wort Schatten heißt auch die Flaffen, die Hingestreckten, die Toten, die da in einer Art qualvollen Halbschlafes, gequälten Halbschlafes liegen. alle Mächtigen der Erde, Leitbürger, die Großen der Erde, die liegen dort auch. Er lässt von ihren Drohnen aufstehen. Alle Könige der Nationen, die haben dort auch noch in ihren Gefängnissen eine Art Thron. Die sind auch da noch etwas, nur sind sie natürlich kraftlos und ihr Leben ist ein gequältes, gehemmtes, furchtbares Leben. Sie alle heben an und sagen zu dir, nämlich zu dem König von Babylon, der jetzt auch kommt, der jetzt auch gestorben ist, der auch jetzt ins Totenreich kommt. Auch du bist kraftlos geworden, wie wir. Du bist uns gleich geworden. Du bist ja jetzt auch so ein qualvoll in der Angst und im Halbdunkel hingestreckter Typ. Hier geht's jetzt, du großer Nebukadnezar, der du die Erde beherrscht hast. Du bist jetzt auch gekommen und du bist genau wie wir, du bist gar nicht besser dran. In den Scheol hinabgestürzt, in das Totenreich hinabgestürzt, ist deine Pracht, dein machtvolles Herrschertum. Bist du kein Herrscher mehr. Das Rauschen deiner Harfen, Maden sind unter dir gebettet, Würmer sind deine Decke. So, der Körper ist ja in die Erde gekommen und da sind Maden und Würmer und er selbst hat diese Maden und Würmerdecke über sich in der Erddecke oben und er selbst ist hinuntergestürzt in den Scheol ins Totenreich. Wir haben hier, meine Freunde, Gottes Wort und nehmen dieses Gottes Wort wörtlich. Ich fasse es, wie es da steht. Ich lese weiter. Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Aha, jetzt kommt aber was. Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Das sagen sie zum König von Babylon und nennen ihn einen Glanzstern. Sie sagen nicht, du bist von der Erde gekommen, sondern sie sagen, du bist vom Himmel gefallen. Du bist ein Sohn der Morgenröte, ein Fürst der Morgenröte, ein Machthaber der Morgenröte. Ich lese mal weiter. Zur Erde gefällt, vom Himmel zur Erde gefällt, und dann unter die Erde, ins Totenreich. Zu dieser Weltiger der Nationen, der viele Völker unterworfen, der Napoleon ja auch, und der Hitler ja auch, und solche Tyrannen gab es immer, die Völker besiegt, unterworfen und ausgebeutet haben, und die Frauen vergewaltigt, die Männer getötet, und die Schätze geraubt, und so weiter. Das ist ja geschehen, bis in die letzte Zeit hinein. Haben ja die Russen und die anderen auch gemacht. Und du sprachst in deinem Herzen, also der König Nebukadnezar, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über die Sterne Gottes, meinen Thron erhöhen. Ach, das ist ja allerhand. Das wäre ja viel mehr, als jetzt die Russen, die ihren Sputnik wollen, die sind auch hinein in den Himmel. Aber das ist doch verhältnismäßig nur ein kleines Stück. Aber über die Sterne Gottes, die zum Teil Millionen von Lichtjahren von uns weg sind. So weit weg, dass das Licht von den Sternen auf der Erde Millionen von Jahren braucht. So Sterne gibt es. So Sterne gibt es. Und da wollte nun der in seinem Herzen, ich will meinen Thron erhöhen, über die Sterne Gottes, meinen Thron erhöhen, um dich niederzusetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Der Norden spielt in der Schrift eine ganz bestimmte Rolle. Es war der Norden, der geografische Norden, das heißt der Erdnorden. Da ist das nördliche Volk, das dem Eis, dem Nordpol am nächsten ist. Das sind die Russen. Russland. Und wenn wir lesen, vom äußersten Norden kommt der Feind in der Endzeit und bricht ein nach dem heiligen Lande, so ist das der Sturm Russlands zu den Schätzen im Toten Meer, die es stehlen will. Und das, was einmal kommen wird, was jetzt schon so langsam anfängt. Russland hetzt jetzt schon auf gegen Israel und so weiter und will treibt Eingreifungspolitik bei der nächsten Krieg, zum Beispiel von Israel gegen Ägypten, haben die Russen Millionen von Decken da liegen gehabt, die haben dann die Juden erbeutet. Ja, Millionen von Decken und Waffen und allem Möglichen. Russen, äußersten Norden. Es gibt aber nicht nur einen Norden auf der Erdkugel.
Es gibt auch einen Nörden im Kosmos. Und da lesen wir, du hängst das Chaos über den Nörden. Vom Nörden kommt immer die Vernichtung. Vom Nörden kommt die Feindschaft. Und die Nörden sind die Rebellen. Wir müssten alle Stellen über den Nörden nachschlagen. Ich habe das getan. Ich will es aber nicht hier näher ausführen, sondern mal weiterlesen. Im äußersten Nörden. Du hast gesagt in deinem Herzen, ich will hinauffahren auf Wolkenhöhen. Ich will mich gleich machen dem Höchsten. Ich will so viel sein wie Gott. Ich will sein wie Gott, hat er gesagt. Der Nebukadnezar. Hat das schon einmal jemand gesagt? Ihr werdet sein wie Gott. Ja. Hat schon mal jemand gesagt? Ja. Ist der wer? Der Satan. Da sehen wir, wo dieser Anspruch dieser Größenwahn seinen Ursprung hat. Wir kommen jetzt schon allmählich drauf, um was es hier handelt. Jetzt heißt Acht geben, ich werde jetzt biblisch beweisen, dass, wenn in der Bibel etwas gesagt ist auf einen Menschen oder auf eine Sache oder auf eine irdische Bezogenheit, dass das in Wirklichkeit von einer weitragenderen Bedeutung ist und dass in der Schilderung des Irdischen die Schilderung eines Überirdischen gemeint ist. Das werde ich euch daher aus der Schrift beweisen. An vielen Stellen, wenigstens an zwei oder drei. Also, der sagt, dieser König von Babylon, dieser zerstörende Adler, ich will mich gleich machen dem Höchsten. Aber in den Scheol wirst du hinabgestürzt in die tiefste Grube. Nicht in eine tiefe Grube, sondern in die tiefste. Da wirst du hinabgestürzt. In den Scheol, in die tiefste Grube. Jetzt geht's weiter. Die dich sehen, betrachten dich. Also es ist die Rede zunächst vom König Nebukadnezar. Das soll ihr festhalten. Und nun betrachten sie den. Da wird sie hinabgestürzt und da gucken sie den an. Denn in diesen toten Räumen, da herrscht ja etwa dasselbe Dämmerlicht wie bei euren Träumen. Das ist so eine Art Dämmer, aber man kann doch sehen. In die tiefste Grube. Da sind ja, es gibt mindestens 11 Totenräume. Ich habe mich mal 3 Monate mit dem Gebiet abgegeben, habe mal 3 Monate lang in meiner Bibel studiert, was es für Totenräume gibt und was in diesen Totenräumen vorgeht und was da gesprochen wird und was da gedacht wird und was da getan wird und was da geplant wird und so weiter in diesen Totenräumen. Das ist riesig interessant. Denn da gehen wir ja hin. Geht ja jeder Mensch mal, zuerst mal die Erde. Und dann muss er doch wissen, wo er hingeht. Aber hinauf geht in die Wohnung des Vaters, die der Herr Jesus bereitet hat. Oder hinab in die toten Räume, die für die Gottlosen bereitet sind. Muss man doch wissen. Wenn noch einer da ist, der das nicht weiß. Freund, Gott hat dich hierher geführt, dass du denn nicht weißt. Dass du weißt, oben in meines Vaters Wohnung sind reiche Lichter, sind Hause. In vielen Wohnungen und ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Wenn es nicht so wäre, will ich euch sagen, er ist hingegangen und bereitet Lichtwohnungen im Hause des Vaters. Und die groben Lichtwohnungen sind im Hause des Vaters, sind unten Finsterniswohnungen im Hause des Feindes und der Angst und der Not des Dunkels. Jeder Mensch geht dahin, wofür er sich entschieden hat, der sich entschieden hat fürs Licht. Wer in Ausharren gut sucht, sein Herz danach ausstreckt mit ganzem Ernst, der empfängt Herrlichkeit. Steht das auch in der Bibel. Das will ich euch schnell vorlesen. Ihr glaubt nicht, wie die Menschen innerlich suchen nach Heilsrettung und es ernst meinen. Aber niemand ist, der ihnen den Weg zeigt. Sie haben nie Gelegenheit. Und wenn sie Gelegenheit haben, dann nehmen sie es und fassen sie es und ergreifen sie es in der Rettung glücklich. Das ist wunderbar. Meine Freunde, das ist kostbar, ja, und das nimmt man dankbar als ein Geschenk Gottes und freut sich. Und ich wollte in diesen Tagen, dürften alle, die in diesen schönen Raum kommen und das Heil noch nicht erfasst haben, die dürften es erfassen. Ich glaube, dass wir heute Morgen beim Großbrechen doch 1 oder 2 wirklich erfasst haben. Und andere früher, wir haben hier einen lieben Bruder, ich habe ihn längst vergessen gehabt, muss ich zu meiner Schande sagen. Aus Neuenwürz drüben, den Bruder Beideck, der hat vor 14 oder 15 Jahren das Heil erfasst, als es dort bei den lieben Geschwistern waren, und darf seitdem ein strahlendes Gotteskind sein und hat einen Wunsch, das mit seinem Leben dem Herrn zu dienen und ist noch rüstig vor seiner 70 Jahre. Wo dabei wird, steh mal auf, das ist er, steh mal auf, er hebt sich, das ist er hier. Willst du ein kurzes Zeugnis sagen in 2, 3 Sätzen?
Ja. Herr Gott, ich danke dir, dass du mich aus der Dunkelheit, aus der Verwirrung dieser Welt herausgeholt hast. Aus Gnade, dass du mich auf den Weg zum Licht gestellt hast und dass du bis heute mich geführt und geleitet hast. Du hast deine Hand über mich gehalten und ich weiß, ich gehöre dir ewiglich. Dafür danke ich dir. Und Lobe und
Preise.
Amen.
Amen. Amen. So, könnt ihr alles so beten und loben und danken, wie der Bruder dabei wird? Wer kann es so nicht? Der darf heute lernen, darf heute das Heil erfassen. Die erst vor 14 oder 15 Jahren, ja, wann war es denn genau? Aline, wo bist du denn? Wann war ich bei euch? Das sind erst 11 Jahre. Das ist ja 11 Jahre her. Das ist gar nicht so lang. Ja, seht ihr? Und so darf es jeder erfassen und glauben und nehmen, festhalten. Von heute an gehöre ich hier. Ich gehöre dem Herrn. Halleluja! Preis sei ihm. So, jetzt lese ich weiter. Sie betrachten dich und schauen dich an. Ist das der Mann, der die Erde beben machte, der Königreiche erschütterte, der den Erdkreis, das heißt das Bewohnte, der Wüste gleich machte, dessen Städte niederriss und die Gefangenen nicht in die Heimat entließ? Das ist das Werk der Tyrannen. Die Erde bebt vor ihnen. Die Königreiche werden erschüttert. Die bewohnten Gebiete werden wie eine Wüste werden zerstört, die Städte werden niedergerissen und die Gefangenen werden nicht in die Heimat entlassen, hält man fest. Noch 15 Jahre nach Kriegsende. Gibt es das heute auch noch?
Ja,
das gibt es heute auch noch. Wenn als der Hitler empfangen wurde im Totenreich, da war es ganz ähnlich wie hier. Und der Stalin und der Khrushchev, und wie die Tyrannen alle heißen, der Mussolini, da wurden die auch empfangen. Und da wird ihnen vorgehalten, ist das der Mann? Da ist er jetzt auch wie wir, hingeworfen, zu Boden geworfen, kraftlos und machtlos, hier in der Qual des Halbdunkels. Alle Königreiche, alle Könige der Nationen liegen mit Ehren, jeder in seinem Hause, du aber bist hingeworfen, fern von deiner Grabstätte, wie ein verabscheuter Schössling, bedeckt mit erschlagenen, vom Schwerte durchbohrten, die zu den Steinen der Grube hinabgefahren sind, wie ein zertretenes Aas. Kein Begräbnis hast du, die Gottlosen werden verbrannt. Nach dem Alten Testament wurden die Gottlosen verbrannt, draußen im Tale Hinnom. Und der Herr Jesus hätte auch verbrannt werden müssen. Aber der dürfte nicht verbrannt werden, weil er auferstehen sollte nach 3 Tagen. Und deshalb bekam er ein Begräbnis, aber er konnte auch nicht in ein gewöhnliches Grab kommen, denn dann hätte er ja nach dem Gesetz 7 Tage unrein sein müssen. Und deshalb kam er in ein neues Grab. Das ist alles Zufall, nicht wahr? Habt ihr eine Ahnung von den gewaltigen Wahrheiten der Bibel? Meine Freunde, das sind Dinge, die sind erschütternd, die sind wahr und wahrhaftig. Ich will mal jetzt hier abbrechen und will jetzt Folgendes sagen, und da folgt ihr bitte genau, das war eine Schilderung im Totenreich, und ich hoffe, dass unter uns nicht einer ist, der abhängt ins Totenreich, in die Qual, in die Nacht und vielleicht für Äonen, Ewigkeiten da drin bleibt, in dieser Nacht und Qual und Pein und Gottes Ferne, nicht einer von uns. Dass jeder im Herzen sich entschließt, Herr, ich will dir auch gehören, mein Leben soll dein eigen sein, hier bin ich, nimm mich hin in deine Herrlichkeit und führe mich hinauf in das Haus des Vaters, in die Wohnung des Lichts, in der Freude und nicht in die Wohnung der Finsternis. Das wünsche ich. Und nun, meine Freunde, sage ich Folgendes. Wir haben hier eine Schilderung von einem Menschen, und zwar von dem König Nebukadnezar von Babylon. Kann in der Schrift etwas gesagt werden von einem irdischen oder von einem niedrigen, aber man meint etwas Höheres. Als der Herr Jesus mit seinen Jüngern vor Jerusalem stand, sagten seine Jünger, welche Gebäude, welche gewaltigen Felsen türmen sich da auf zum Heiligtum. Das war der Tempel in Jerusalem, der im Jahr 70 zerstört wurde durch die Römer. Da sagten seine Jünger, Herr, siehe, welche gewaltigen Tempel. Und da sagte der Herr Jesus, dieser Tempel wird abgebrochen werden. Und ich werde ihn auferrichten nach 3 Tagen. Er sprach aber von dem Tempel seines Leibes, seines Körpers. Der sprach scheinbar nur von den Gebäuden, denn die Jünger sagten, ja Herr, siehe da. Und aber er sprach von dem Tempel seines Leibes. Und der Leib mit all seinen Funktionen ist ein schöneres, kunstvolleres, wertvolleres Bauwerk als dieser Tempel von Steine. Der Tempel wird abgebrochen werden. Er sprach von dem Tempel seines Leibes. Und als er dann sagte, nach 3 Tagen werde ich es auferrichten, sagten sie, was? 58 Jahre hat man gebaut an dem Tempel und du willst denn in 3 Tagen wieder aufstehen, du bist ein Gotteslästerer, du bist ja verrückt, du bist ja von einem Teufel besessen. Das ist Nummer 1. 2. Der Jesus, der hat ein Gleichnis gesprochen vom Säemann und sagte, ein Säemann ging aus und etliches fiel unter die auf den Felsen, etliches unter die Dornen und etliches aus dem Weg und etliches von seinem Saatgut auf das gute Land. Und dann waren da Unkraut unter dem Weizen. Und da sagte der Herr, ja, das, wenn nun geerntet wird, das hat er, ein böser Mensch hat das getan. Ein böser Mensch hat das Unkraut dazwischen gesät. Aber lass es nur wachsen bis zur Ernte. Und dann sagen die Jünger, Herr, erkläre uns das Gleichnis. Das heißt, hinter diesem Gleichnis, da steckt noch etwas Tieferes, Gewaltigeres dahinter. Und da erklärt der Herr das, und sagt, das Unkraut hat wer gesät? Der Teufel, der Feind. Steht da, in der Nachlesung in Lukas 8 und so weiter. Das hat der Feind getan. Ja, erst hat er gesagt, ein Mensch hat es gesät. Ein böser Mensch. Und dann sagt er, der Feind hat es getan. Indem er also sagt, ein Mensch, das sieht er dahinter, dass nicht nur ein böser Mensch Unkraut sät, sondern dass das Säen von Unkraut durch einen bösen Menschen ein Abbild ist von dem Säen des Unkrautes durch den Feind. Er spricht scheinbar nur von Menschen und meint den Feind. Und so ist es auch hier bei Nebukadnezar. Scheinbar spricht hier dieses Wort nur vom König Nebukadnezar. Aber es meint den Feind. Und dass es den Feind meint, dass es nicht nur einen irdischen Menschen meinen kann, das will ich euch jetzt beweisen. Und so sehen wir in dieser Geschichte deshalb nicht nur eine geschichtliche Begebenheit von dem König von Babylon, sondern wir sehen in dieser Sprache, in diesem prophetischen Lied, ja, in diesem prophetischen Spruch, sehen wir den Fall Satans. Und das will ich euch jetzt beweisen. Dass das möglich ist, habe ich euch ja eben gezeigt, sowohl an dem Tempel seines Leibes, als auch an dem bösen Menschen, der das Unkraut sät. Und jetzt ist das der Feind, der Teufel, der ist es, der ist es. Und das Niedere ist das Vorbild für das Höhere. Man nennt das Prophetie oder prophetische Schau. Wer das nicht hat, wer so seine Bibel nicht lesen kann, mit dieser, lass mich mal töricht sagen, mit dieser prophetischen Brille, dass er hinter dem Vergänglichen das Ewige sieht. Der kennt die Bibel noch nicht. Schon Goethe hat gewusst, alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis. Das heißt, hinter allem Vergänglichen, da steckt etwas Größeres. Zum Beispiel die Sonne, die am Himmel steht, ist ein Gleichnis für die wahre Sonne. Jesus, meine Sonne. Der Mond, der am Himmel steht, dieser Betrüger, der ist nur ein Beispiel für den Satan. Denn wir lesen einmal, binnen kurzem wird der Teufel den Satan unter eure Füße treten. Und dann lesen wir in der Offenbarung, ich sah ein Weib bekleidet mit der Sonne, Israel, und unter ihren Füßen den Mond, den Satan. Da sehen wir, dass der Mond ein Abbild ist vom Satan. Der Mond da oben tut uns nichts, aber der dahinter steckt, der ist der Feind. Und die Sonne als solche, die beten wir nicht an. Aber dargestellt, die Sonne Christus wird aufgehen wie die Sonne, mit Heilung unter ihren Flügeln, lesen wir. Die Sonne ein Bild für Christus und der Mond ein Abbild für Satan. Vielleicht wird unser Bruder Muhl heute Abend darauf kommen. Und nun will ich noch einmal diese Geschichte lesen und euch zeigen, dass es sich hier unmöglich für einen um einen Menschen handeln kann. Denn hier werden Dinge gesagt, die ein Mensch nicht kann. Aber in der Bildersprache der damaligen Zeit hat man so geredet und hat damit die großen Ereignisse in der unsichtbaren Welt abgeschattet nach Gottes Inspiration. Und deshalb steht das in der Bibel und haben wir hier eine Geschichte vom Fall Satan. Ich erkläre das hier und dann erkläre ich auch noch aus Hesekiel 28. Das sehen wir in Weiten und Tiefen. Meine Lieben, ihr sollt heute Nachmittag nur eine kleine Anregung bekommen, einmal zu sehen, wie tief die Bibel ist, welche Schätze, welche verborgenen Reichtümer sie enthält, damit ihr anfangt, Dinge zu sehen, die der natürliche Mensch und der Unglaube nicht sieht. Da gehen uns Welten auf, tiefe, gewaltige Dinge. Also noch einmal, der Scheol sagt zu dem, du Vers 12. Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Der Nebukadnezar war ein Mensch in Babylon, war ein Machthaber, ein König, aber nur ein Mensch. Der ist doch nicht erstens vom Himmel heruntergefallen. Der ist geboren worden, wie jeder andere Mensch auch, wie du und ich. Und dann war er doch kein Glanzstern, kein leuchtender Stern. Der war doch ein Mensch, wie du und ich. Deshalb sehen wir in dieser Schilderung, dass einmal ein Glanzstern war im Himmel. Der schönste, glänzendste, strahlendste Stern, das herrlichste, leuchtendste Geschöpf, das war der Satan in seinem ungefallenen Zustand. Er war das größte geschaffene Wesen, aber der Herr Jesus, der war der eingeborene Sohn. Was geboren ist, ist Leben. Was Gott geboren hat, das ist Leben aus ihm. Aber der Satan, das war ein geschaffenes Wesen. Gott hat auch Geschöpfe gemacht. Er hat die Engel geschaffen. Und die Engel, die haben alle gejaucht und alle gejubelt, alle Engelfürsten, ohne Ausnahme. Und Satan war vielleicht der größte und gewaltigste Engelfürst. Der hat auch gejaucht und hat auch gejubelt, als die erste Erde erschaffen wurde, die aber zugrunde gegangen ist, zu Staub und Trümmern. Das will ich euch wenigstens lesen, damit ihr nicht denkt, ich erzähle euch da irgendwelche ägyptischen oder babylonischen oder chaldäischen Sagen, sondern damit ihr seht, das ist wahr. Ich lese aus Hiob 38, Vers 4 bis 7. Lesen wir dieses Wort. Hiob 38, 4 bis 7. Da heißt es, wo warst du, als ich die Erde gründete? Hat Gott den Hiob gefragt. Wo warst du denn da? Tu es kund, wenn du Einsicht besitzest. Wer hat ihre Maße bestimmt, wenn du es weißt? Die Erde ist nach ganz bestimmten Maßen der Schwerkraft und der Bewegung. Ach, darüber könnte ich euch wunderbare Dinge erzählen. Und könnte euch erzählen, warum die erste Erde zusammenbrach. Weil der Satan in seinem ungefallenen Zustand hier die Herrschaft hatte. Und er hat gedacht, ich will das alles größer, alles gewaltiger machen. Und da hat er alle Tiere zum Beispiel übersteigert. Da entstanden die Riesentiere, Dinosaurier, meinetwegen, die noch dreimal so lang sind wie dieser Raum. Ich habe solche Skelette gesehen in Paris und in Wien und in Frankfurt, in Sedentarianum, ist ein Frankfurter da? Ein Frankfurter. Ja, ich habe diese Skelette gesehen, Riesentiere, die so schwer waren, dass die Erde, dass sie mit der Anziehungskraft der Erde nicht mehr im rechten Maß standen. Deshalb ist der Feind ist maßlos und vermessen, hat falsche Maßstäbe. Aber Gott ist der Gott des Maßes, der hat alles wohl eingerichtet. Und er hat alles. Und da sind Riesenfarme entstanden. Farmkräuter, gewaltig. Das sind heute unsere Kohlen. Was wir holen. Ha, habt ihr eine Ahnung? Die wahre Erkenntnis Gottes und die gründliche Erforschung der Schrift stimmt mit den Ausgrabungen und der Wissenschaft völlig überein. Und wenn es heißt, diese Kohlen, die sind Zehntausende von Jahren alt. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Das war die erste Erde, wie viele tausende Jahre die bestanden hat, ehe sie zusammenbrach. Die Wälder und die Farne und die Bäume und die übersteigerten Tiere und ein Tohu Wabohu, ein Durcheinander wurde. Und dann hat Gott die Erde geordnet und neu geschaffen. Und das ist der sogenannte Schöpfungsbericht. Und dann setzte er den Menschen hinein. Ha, ja, wenn man das sieht, dann sagt man, ja, das ist ja was anderes, das ist ja viel gewaltiger. Die sogenannte Wissenschaft weiß das nicht, weil sie dem Wort nicht glaubt. Und der einfachste Mensch, ohne akademisches Studium und ohne drei Doktortitel vor seinem Namen, der der Bibel glaubt, der sieht Dinge und weiß Dinge, sie sind gewaltiger als alle Weisheit dieser Welt. Jawohl, jawohl, so ist das, meine Freunde. Wir wissen gar nicht, welch einen Schatz wir mit diesem Wort in unseren Händen haben. Wir ahnen es nicht. Also, ich will das nicht näher ausführen. Ich will nur jetzt weiterlesen, diese eine Stelle, Hiob 38, 4 bis 7, da heißt es jetzt weiter, wo warst du, als ich die Erde gründete und so weiter. Wer hat die Maße bestimmt? In was wurden die Grundfesten eingesenkt? Wer hat ihren Eckstein gelegt? Als die Morgensterne, aber eben gelesen, der Morgenstern, die Morgensterne und auch der die Engelfürsten, der Michael, der Gabriel, das waren solche leuchtenden Engelfürsten. Und auch der Satanael, der gehört mit zu den Süden. Der Satanael. Ja, ja, ja. Heute noch betet der Jude zu diesen sieben Engelfürsten. Das nur nebenbei. Als die Morgensterne miteinander jubelten, die haben gejubelt miteinander, aber später hat der Teufel Streit bekommen mit dem Erzengel Michael. Um was? Um die Leiche des Mose. Ja. Haben sie nicht miteinander gejubelt, da haben sie gegeneinander gekämpft. Streit gehabt. Was sind das für Ereignisse, groß und gewaltig? Ich lese weiter. Und alle Söhne Gottes, das sind die Engelfürsten, Bnei Elohim heißt das im Hebräischen, die haben gejaucht. Als die Schöpfung, als die Erde geschaffen wurde, haben die gejubelt und haben gejaucht. Haben diese Erde. Ja, die spielt eine wichtige Rolle, es ist ein ganz kleines Stecknadelköpfchen, diese Erde, im Universum. Und doch spielt sie eine ganz zentrale Rolle bei Gott. Da stand das Kreuz von Golgatha, hat Gott die Erlösung geschaffen für das Weltall, in der kleinen Erde. Ha, das sind Dinge, das muss man einmal sehen, das darf man wissen. Da wird das Herz froh, da ist man froh, dass man ein Mensch geworden ist. Was ein Glück, dass ihr Menschen seid und keine Engel. Als Menschen mit der Mühsal und dem Jammer des Lebens, mit den Enttäuschungen und den Krankheiten, dem Elend und dem Kampf und den Sorgen, die es durch dir jetzt geht, erreicht ihr eine viel, viel herrlichere und höhere Stufe als die Engel und Engelfürsten. Deshalb, wenn, ich habe schon manchmal so einen Spaß gesagt, wenn ich zu Gast war, zu meiner Hausfrau, die mich gut bewirtete, sie sind ja ein Engel, ich ernenne sie zum Erzengel. Ich sagte sie, Dankeschön, Bruder Heller. Ich bin ein Glied am Leibe Christi und das ist viel, viel mehr als ein Erzengel. Ja. Also ich sage, aha, 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 sie weiß Bescheid in der Bibel, in Gottes Worte. Nun, alle Söhne Gottes jauchzen und jubelten und hier ist der Sohn der Morgenröte vom Himmel gefallen. Er ist vom Himmel gefällt worden, das heißt heruntergeschmissen worden auf die Erde. Warum? Warum? Er sprach in seinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen und über die Sterne Gottes meinen Thron erheben. Ich will der Höchste sein von allen. Ich will über die Engelfürsten stellen. Und ich will so viel werden wie Gott, will mich gleich machen dem Höchsten. Das hat er gesagt. Und deshalb, als dieser wahnsinnige Hochmut geboren wurde, ich will mich selbst Gott gleich machen.
werden wir einmal ihm gleich sein. Wir.
Ja.
Werden wir ihm gleich sein?
Ja.
Ja. Wir werden ihm, dem Sohn Gottes, dem Herrn Jesus, gleich sein. Aber nicht, das können wir nicht selber machen, das macht er. Aber der wollte es selber machen. Als Rebell, das heißt als Empörer, und als Usurpator, das heißt als Thronräuber. Ich will mich gleich machen. Den Höchsten und über allem Thron. Und deshalb, weil er in seinem Hochmut das wollte, wurde er auf die Erde geworfen. Und was da noch passiert ist, lese ich gleich vor. Lese ich gleich vor. Zum Himmel will ich hinaufsteigen, mich niedersetzen, ich will hinauffahren, doch in den Scheol wirst du hinabgestürzt. Dieser Morgenstern. Und jetzt will ich euch, das ist der Fall Satan. Er bläst sich auf, ist hochmütig, und deshalb wird er gestürzt. Schreibt davon auch der Apostel Paulus. Nicht? Doch. Doch. Wollen wir es mal aufschlagen. 1. Timotheus 3, Vers 6. 3, Vers 6. 1. Timotheus 3, Vers 6. Da ist die Rede von Aufsehern in der Gemeinde. Da gibt es Aufseher. Die haben eine Sache zu leiten. Die haben eine Sache zu führen. Die haben das Wort zu verkündigen. Die haben die Leitung der Gemeinde. Das sind Aufseher. Und nun sagt Paulus, wer kann ein Aufseher, das heißt auf Griechisch Episkopos, Epi heißt auf und Kopein heißt sehen, ein Episkopos, daher kommt das Wort Bischof, ist ein Aufseher. Und nun fragt Paulus, wer kann Aufseher werden? Und das sagt er im 6. Vers, nicht ein Neuling, also kein neubekehrter Mensch, der gerade zum Glauben gekommen ist, der kann nicht gleich eine führende Rolle haben, das wäre Gift. Und alle Bewegungen, die einen neu bekehrten Menschen sogleich loslassen und ihm einen Volkswagen geben und dass der rumfährt und die Menschen bekehren soll, das geht nie gut. Das kann nicht gut gehen. Kann nicht gut gehen. Nicht ein Neuling, auf dass er nicht sich aufblähe und wie der Teufel auch ins Gericht verfalle. So steht da. So steht da. Er steht also, ein Neuling ist in Gefahr, dass er sagt, oh, jetzt bin ich hier der Direktor und der Aufseher und der Leiter hier der Gemeinde und alle müssen mir folgen und ich habe das Wort Gottes zu sagen und die müssen alle hier. Und dadurch wird er hochmütig und bläst sich auf und verfängt ins Gericht. Wie der Teufel. Daraus geht hervor, dass der Teufel sich aufgebläht hat, ins Gericht verfallen ist. Da steht 1. Timotheus 3, 6. Da steht, da könnt ihr das nachlesen. Und so ging es auch dem Engelfürsten. Und deshalb wurde er zur Erde gefällt. Und heute ist der Satan, der Fürst der Gewalt der Luft in unserer Lufthülle. Das sind die satanischen Mächte, nicht was in der Luft. Ja. Aber stärker ist Christus. Der hat sich nicht aufgebläht und erhöht. Der hat sich erniedrigt bis in den Tod für dich und für mich. Und hat uns zu Sünden getragen. Und wurde das Lamm und hat geschwiegen und sich morden lassen. Der Herr Jesus, der ist von oben nach unten gegangen und deshalb wurde er von unten nach oben erhöht, über alles und ihm ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden und der wirbt um dich und der andere, der hat sich aufgebläht und gleich machen der Mächten. Und deshalb wurde er hinuntergeworfen und kommt einmal in die tiefste Grube, ins Verderben für Ewigkeiten. So, wer soll dein Herr sein? Der Herr Jesus, der sich erniedrigt hat und alle Gewalt und Macht hat. Oder der Teufel, dem wir von Natur aus verfallen sind. Von Natur aus sind wir Kinder des Teufels. Alle. Ausnahmslos. Und wir müssen dem Teufel kündigen. Und sagen, ich will nicht mehr der Sünde dienen. Ich will nicht mehr dem Hochmut. Und dem Neid und der Fleischeslust und der Bosheit gehören. Ich will dem Herrn Jesus gehören. Ja. Wer hat das noch nicht getan? Wer will das heute Nachmittag tun? Meine Freunde. Das sind ernste Dinge. Und wir werden, wer weiß, wie bald einmal, wenn wir in die andere Welt gehen, sehen, jawohl, es war so, hätte ich doch damals am 16., ist heute der 16.,
ja.
Ja, am 16. August 1959, hätte ich es doch getan, ich stand nah davor, noch einen Schritt, ich hätte dem Herrn mein Leben geben sollen, tu es heute, wer du auch seiest. So, jetzt erzähle ich euch oder erkläre ich euch dieselbe Begebenheit vom Sturz Satans in einem anderen Bild. Und das darf man in Bildern erklären. Das hat der Herr Jesus ja auch gesagt,
breche diesen Bau ab, in 3 Tagen stehe ich ihn auf. Sie meinten, er meint die Steine, er meinte mein Körper. Oder er sagte, ein böser Mensch hat das getan. Aber in Wirklichkeit sagte er den Jüngern, das hat der Teufel getan. Er spricht von einem Menschen, meint den Teufel. Genau hier, er spricht von dem König von Babylon und meint den Feind. Und dasselbe ist der Fall in Hesekiel 28. Das betrachten wir jetzt noch, Hesekiel 28. Und da lese ich auch einige Verse vor. Hier redet der Gottes Wort auch scheinbar von einem Menschen. In Wirklichkeit ist mehr gemeint als ein Mensch. Ist der Fürst, der Finsternis, die Satan gemeint. Ich lese. Das Wort des Herrn, Hesekiel 28, 1, das Wort des Herrn, geschah zu mir also, Menschensohn, sprich zu den Fürsten von Tyrus. Das war auch so ein Machthaber, da war Tyrus auch eine Weltmacht. Und der König von Tyrus, das war auch so ein brutaler Kerl, wie der Hitler und der Mussolini und so weiter. Und wie der Nebukadnezar und wie ein Tyrann. Er dem sagt, sollte gesagt werden, so spricht der Herr, weil dein Herz sich erhebt. Also auch hier die Ursünde, der Hochmut. Der Hochmut ist die Ursünde. Nietzsche, der bekannte Philosoph, hat einmal gesagt, der Gedanke, dass es einen Gott gibt und ich wäre nicht dieser Gott, dieser Gedanke macht mich wahnsinnig. Wisst ihr, wie Nietzsche gestorben ist? Wisst ihr? Im Wahnsinn. Da war sein eigener Prophet. Brüder, irret euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Ich erzähle dazwischen, um das zu erläutern, eine wahre Begebenheit. Ich weiß, dass sie wahr ist. Ich habe die Unterlagen gesehen. Die hat sich vor etwa 200 Jahren in Frankreich zugetragen. In der Nähe von Paris. Nordöstlich von Paris, glaube ich, so viel ich weiß. Ich habe die Orte vergessen. Wenn ich viel Zeit hätte, würde ich mal dorthin fahren und mir das angucken und mal in den Archiven forschen, aber das kann ich ja nicht. Also vor etwa 200 Jahren lebte dort ein Weinbauer, ein einfacher französischer Bauer, ein Dingertmann, sagen wir, ein Weingärtner, ein einfacher Bauer, der hatte die Gabe der Kranken auf der Handauflegung und Krankenheilung. Ein frommer Mann. Und er wurde oft zu Kranken gerufen und dann betete er und legte ihm die Hände auf. Und sie wurden gesund. Und darüber haben sich die Studenten, die dort in der Nähe, in Paris oder sonst wo, ich weiß nicht mehr, den Universitätsort waren, die haben sich darüber geärgert. Ich dachte, das ist doch Schwindel. Wie kann dann so ein dummer Laie, der nicht Medizin studiert hat, heilen? Besonders einer, ein gottloser Bursche, der sich besonders geärgert. Der sagt, hört mal, Kameraden, diesen Kerl wollen wir mal reinlegen. Wir gehen dorthin und ich stelle mich, als wäre ich gelähmt, ich könnte mich nicht bewegen, und ihr legt mich auf eine Bahre und tragt mich zu dem und sagt dem, hier unser guter Kommiliton, unser Mitstudent, der ist krank, bitte legen Sie ihm die Hände auf und heilen Sie ihn und beten Sie. Aber ich bleibe ruhig starr, auch wenn er noch so fromm betet, und so dass wir sagen können, das ist Zensi, der wird nicht gesund, der kann nicht aufstehen von seiner Bahre. Euer Jesus, von dem ihr da redet, der überhaupt nicht existiert hat, der hat das ja angeblich gekonnt. Bitte, wenn der wirklich lebt, euer Jesus, und wenn Sie ein Gottesmann sind, dann machen Sie ihn lebendig, dann machen Sie ihn gehend, gesund. Das sagen wir ihm. Und verachten ihn und verspotten ihn und so weiter. Und da sind sie da hingegangen, so ein Trupp von 10, 12 Studenten, und als sie in der Nähe waren des Hauses, in einem kleinen Wald, dann haben sie ihn auf eine Bahre gelegt, und er hat sich dann steif gestellt und haben ihn zugedeckt mit Decken, und dann haben so 6 oder 8 Mann die Bahre auf die Schulter genommen und haben zu diesem frommen Weingärtner getragen. Der hat von gar nichts gewusst. Und er klopft an seine Tür und sie gehen rein und sagen ihm, hier, du bist doch ein Gottesmann, bitte heilet unseren Studenten da, unseren Freund, der ist gelähmt. Der kann kein Glied rühren, gelähmt, heile ihn. Das war aber ein vom Heiligen Geiste erfüllter Mann. Da schaute er ihn an, er wusste von gar nichts und sagte, wenn du gelähmt bist, dann hat Gott dir diese Krankheit geschickt, um mit dir zu seinem Ziel zu kommen. Dann bleibe gelähmt. haben ihn genommen, weggetragen und abgesetzt und gesagt, so, jetzt kannst du wieder aufstehen. Und der wahre Gelähmte, von Stunde an, solange er lebte, war er gelähmt. Dann hat sich dieser Versuch, Gott zu spotten, in einen Fluch verwandelt. Der blieb gelähmt, konnte kein Glied mehr rühren. Wie die Geschichte weitergegangen ist, weiß ich nicht. So weit weiß ich. Eine wahre Begebenheit. Irrt euch nicht! Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Sät, das ist die Ursünde, der Gott vor Gericht fordern zu wollen, Gott zu lästern. Die ist mir gerade eingefallen, das heißt, die ist mir heute Mittag eingefallen, diese Geschichte. Ich hatte sie jahrelang vergessen in einer Unterredung mit unserer Schwester Pfeiffer. Ich lese jetzt weiter. Dein Herz erhebt sich und du sprichst, ich bin ein Gott. Ich bin ein Gott. Und sitze auf einem Gottessitze im Herzen der Meere. Tyrus war eine Stadt, die hatte eine wichtige Bedeutung. Sagt er, hier, das ist ein Gottessitze, ich bin ein Gott. Da du doch ein Mensch bist und nicht Gott und hegst einen Sinn wie eines Gottes Sinn, du hast einen Hochmut, als wenn du Gott wärst und bist doch ein Mensch, König von Tyrus. Siehe, du bist weiser als Daniel. Nichts Verborgenes ist dunkel für dich. Glaubt ihr, dass es einen irdischen König gibt, dem man sagen kann, nichts Verborgenes ist dunkel für dich. Das kann kein Mensch, das können nur Geistermächte. Das kann jede Hexe, die weiß, wo ein verlorener Schlüssel ist. Denn ein Mensch sucht ihn nicht finden. Das weiß eine Hexe. Weiber, die denn vom Geist Satans inspiriert sind, Zauberinnen, die wissen das, könnt ihr euch Erlebnisse erzählen. Aber ein Mensch weiß das nicht. Daraus sehen wir, dass das nicht ein Mensch sein kann, sondern dass dahinter eben einer steht, der wirklich mehr Wissen hat, mehr Weisheit als Daniel und dem nichts Verborgenes dunkel ist. Das kann nur ein ganz hoher Geistesfürst sein, ein Ungefallener. Durch deine Weisheit und durch deinen Verstand hast du dir Macht erworben. Das Wort, das da steht, heißt Macht oder Reichtum. Hast Gold und Silber in deine Schatzkammern geschafft. Durch die Größe deiner Weisheit hast du mit deiner Macht deinen Reichtum gemehrt und dein Herz hat sich erhoben, auf dass er sich nicht aufblähe, wie der Satan, wie der Teufel, haben wir vorhin gelesen, in 1. Timotheus 3, Vers 6. Darum, so spricht der Herr, weil du einen Sinn hegst wie eines Gottes Sinn, darum werde ich Fremde, die gewalttätigsten der Nationen, über dich bringen. Sie werden ihre Schwerter ziehen und die Schönheit deiner Weisheit und so weiter, dein Glanz entfallen und so weiter. In die Grube werden sie dich hinabstürzen und du wirst der Tode eines Erschlagenen sterben. Hier steht nicht im Urtext, du wirst des Todes sterben, hier steht im hebräischen Urtext, du wirst der Tode sterben. Nun heißt es in der Bibel, ist es dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Und der hier, der muss nicht des Todes sterben, wie ein Mensch, der muss der Tode sterben. Daraus sehen wir auch wieder, das ist nicht ein Mensch. Das ist unmöglich, das kann kein Mensch sein. Das muss einer sein, aus, ein Wesen aus der Geisterwelt. Dass der Satan immer wieder das Bedürfnis hat zu sterben, sehen wir. Der Satan fuhr in den Judas und der Judas erhängte sich. Der Satan hat das Herz von Ananias und Sapphira erfüllt und Ananias und Sapphira fielen die Bibel tot um. Oder die Dämonen haben gesagt, erlaube uns, dass wir in die Säue fahren. Da sind sie in die Säue gefahren und die Säue stürzten sich den Abhang hinab in das Meer und ersoffen alle miteinander zu beginnen Selbstmord. Die satanischen Mächte haben das Bedürfnis, der Tode zu sterben. So ist der Satan schon mindestens nach diesen Stellen zweimal gestorben. Der Tode. Dem Menschen ist gesetzt, einmal zu sterben. Aber die Geistermächte, die sterben öfter. Deshalb heißt es der Tode. So steht auch im Urtext, wer die Elberfelder Bibel hat, der sieht, in die Grube werden sich hinabstürzen.
du wirst des Todes sterben, und bei des Todes ist unten eine Anmerkung unter G, da heißt es eigentlich der Todes. Und dann kommt, um anzuzeichen das Qualvolle der Todes. Das ist Quatsch. Das ist Unglau, das Liberalismus denkt, das ist Kritik, das ist Theologie. Aber steht einfach da der Todes. Warum? Das haben diese Übersetzer, so klug und begabt, diese Menschen waren, nicht gewusst. Und da haben sie geschrieben, um anzudeuten das Qualvolle. Man kann auch nur einen Tod sterben und qualvoll sterben. Ihr seht hier, meine Lieben, wie das Wort Gottes allein unsere Richtung sein muss. Ich lese aber weiter. Du wirst angesichts deiner Mörder sagen, ich bin ein Gott, da du doch ein Mensch bist. Natürlich, der König von Cyrus war ein Mensch. Aber der gemeint war, der dahinter stand, der war kein Mensch. Ich lese weiter, Vers 11. Menschensohn, erhebe ein Klagelied über den König von Cyrus und sprich zu ihm. So spricht der Herr, der du das Bild der Vollendung warst. Wörtlich heißt es, der du, da steht im Hebräischen das Wort Doktit, das heißt Siegel, Muster und so weiter, der dich die Vollendung besiegelte. Das war das vollkommenste Geschöpf der Schöpfung. Aber er war kein Gezeugter wie der Herr Jesus. Aber er wollte sich über den Herrn Jesus erheben. Wollte sich über den Herrn Jesus erheben. Der Satan, du warst das Bild der Vollendung. Voll von Weisheit und vollkommen an Schönheit. Du warst in Palästina. Nee. Du warst in Eden, dem Garten Gottes. Es ist ein himmlisches Eden, das Paradies. Existiert das Paradies noch? Wo? Im Himmel, im vierten Himmel. Im dritten Himmel. Haben wir das gelesen? Ja. Du warst in Eden, dem Garten Gottes. Allerlei Edelgestein war deine Decke. Sardis, Topaz und Diamant, Chrysolit, Onyx und Jaspis, Saphir, Funkel und Smaragd und alles eingefasst in Gold. Das ist dieselbe Decke, die sie der hohe Priester hatte. Und diese 9 oder 12 Edelsteine haben eine tiefe Bedeutung. Davon kann ich natürlich jetzt nicht sagen. Ich muss ja noch 3 Tage dranhängen. Das Kunstwerk deiner Tambourine und deiner Pfeifen war bei dir, von dem Tage, da du geschaffen wurdest. Du warst ein schirmender, gesalbter Cherub. Ein Cherub ist ein Engelfürst. Die Mehrzahl von Cherub heißt Cherubim. Ihm ist die Mehrzahl im Hebräischen. Du warst ein Cherub, ein Engelfürst. War der König von Cyrus mal ein Engelfürst?
Nein.
Woher? Aber der dahinter steht, der gemeint ist, der war ein Engelfürst. Versteht ihr, wie man seine Bibel begreifen muss? So muss man seine Bibel lesen. Du warst ein Schirmender. Du hast die anderen geschirmt. Deshalb hat er Flügel gehabt. Die wurden ihm ausgerissen später, diesem Drachen, der Drache. Dann wurden die Flügel ausgerissen. Ja. Und seine stolzen Füße auch. Und da wurde er eine Schlange, die auf der Erde kroch. Ach, was sind das für Geheimnisse? Die will ich jetzt nicht andeuten. Und er war gesalbt. Ein schirmender, gesalbter Engelfürst. Ich hatte dich dazu gemacht. Du warst auf Gottes heiligen Berge und wandelte inmitten feuriger Steine. War nicht auf Erden. Das war oben in der Lichtwelt der Herrlichkeit. Vollkommen warst du in deinen Wegen. Glaubt ihr, der König von Cyrus wäre vollkommen gewesen, sein Wegen? Der hat das Kind genauso hingeputzelt und hat geplärrt und geschrien, wie wir auch. Er war nicht vollkommen in seinen Wegen. Ja. Aber der war vollkommen in seinen Wegen. Ja, der Engelfürst. Der Satan, ehe er gefallen war, als er noch ein Morgenstern war. Von dem Tag an, da du geschaffen wurden, bis Unrecht an dir gefunden wurde. Durch die Größe deiner Verleumdung, das Wort, das hier steht, Handel, das heißt auch Verleumdung. Das war der Verleumder, das ist der Verkläger, das ist der Lügner, das ist der Mörder. Der, in dem ist der Anfang von Mord und Lüge und Verleumdung, ist der Verleumder der Brüder und der Verkläger der Brüder. Wenn der die Frommen dunkeln kann, dann macht er es mit größter Wonne. Der Feind, der Satan. Ja. Und du sündigtest, und ich habe dich entweiht vom Berge Gottes hinweg, und habe dich, du schirmender Engelfürst, vertilgt aus der Mitte der feurigen Steine. Dein Herz hat sich erhoben wegen deiner Schönheit und hast all deine Weisheit zunichte gemacht. Oh, was bin ich so schön, der Schönste, der Stärkste, ich bin mehr als alle, ich will genauso wie sein wie Gott. Oh, das ist eine gefährliche Sache, Schönheit. Eine gefährliche Sache.
kenne ein Mädchen irgendwo, die kam in eine Großstadt von Sünde und Versuchung, in ein großes, schönes, führendes Haus, das ihr Vater, ein reicher Mann, dem es gehörte. Und der Vater hat gedacht, wird dieses Mädchen den Versuchungen der Großstadt gewachsen sein. Ein schönes Mädchen. Und kurz ehe sie liegen kam, bekam sie einen Ausschlag. Einen hässlichen Ausschlag. Und während der ganzen Zeit, wo sie da war, mindestens ein Jahr lang, hatte sie diesen Ausschlag. Und hat entsetzlich gelitten. Ist nirgends hingegangen. Nicht weggegangen, tanzen, nicht ins Kino, nicht ins Theater und nirgends hin, wegen ihres Ausschlags. Und war ganz deprimiert. Und dann kam sie zum lebendigen Glauben. Und hat ihr Herz dem Heiland gegeben. Und jetzt ist der Ausschlag weg und sie ist den Versuchungen verwachsen. Die Schönheit ist eine gefährliche Sache. Eine gefährliche Sache. Die Schönheit ist Königinnen. Sie werden fast alle führen, vertauchen ihren Leib. Lassen sich dein Nackt bewusst. Ah! Vollkommen an Schönheit. Du hast dich erhoben wegen deiner Schönheit und hast deine Weisheit zunichte gemacht. Keine Weisheit mehr. Was müssen heute die Fürsten über und Gewalten in den Himmelswelten an uns lernen, an uns der Gemeinde? Wisst ihr was? Die Weisheit, die Weisheit. Epheser 3, Vers 10. Durch ihren Hochmut ist sie ihnen verloren gegangen. Sind sie dumm geworden, deshalb redet mein Mittelalter vom dummen Teufel. Der Teufel glaubt wunder, was er alles unternimmt. Und dabei führt er genau die Gedanken Gottes aus. Als der Teufel den Sohn Gottes nahm und schlachtete ihn und ließ ihn ans Kreuz schlagen, hat er genau das getan, was Gott vor Grundlegung der Welt beschlossen hat. Und wenn er das gewusst hätte, dann hätte er ihn nicht gekreuzigt. Steht das auch in der Bibel? Ja, das steht in 1. Korinther 2,8. Meine Lieben, wenn ihr heute wieder merkt, was sind doch die Gedanken Gottes gewaltig, was sind doch die Vorgänge der unsichtbaren Welt wunderbar. Und du hast wegen deiner Schönheit dich erhoben und hast deine Weisheit zunichte gemacht. Ich habe dich zu Boden geworfen und dich dahin gegeben und so weiter. Wir haben also auch hier in dieser Darstellung ein Bild vom Fallvater. Vom Fallvater. Nun ist der Satan der Fürst der Gewalt der Luft. Aber mit all seinen Legionen von Mächten, mit all seiner Macht und Bosheit und Licht kann er uns nichts anhaben. Wenn wir uns in Christus bergen, denn Jesus Sieger und nicht stärker. Wir brauchen nicht den Bosheitsteufel und den Furenteufel und den Geizteufel und den Neidteufel. Wir brauchen diesen und diesen Mächten uns nicht peinigen und wählen und blenden und peitschen zu lassen. Jesus hat uns frei gemacht durch sein Sterben und der Feind hat kein Recht an uns. Und wir dürfen beten, weicht ihr Sorgengeister, weicht ihr Schwermutsgeister, weicht ihr Lügengeister. Weicht ihr Unzuchtgeister, weicht ihr Streit und Neidteufel, weicht! Jesus, mein Freudenmeister, tritt herein. Wer sich in Christus wirkt, ist vor der Macht Satans bewahrt. Ich könnte euch jetzt die Geschichte Satans weiter erzählen. Ich könnte euch Zeichen nach der Schrift, so wie Jesus siebenfach erhöht wurde, so hat Satan einen siebenfachen Sturz und noch ist er in den Lufthimmeln. Und am Augenblick, wenn wir hier weg sind, dann ist er auf der Erde. Und dann geht es noch tiefer hinab, immer tiefer hinab. Meine Freunde, das sind alles gewaltige Dinge. Und die lesen wir in der Bibel, nur müssen wir lesen lernen. Das heißt, wir müssen in kleinen, scheinbar unbedeutenden Vorgängen, müssen wir die Tiefen sehen. Und wenn es Leute gibt, die sagen, ach, das alte Testament geht uns gar nichts an. Das sind arme, blinde Menschen. Das sind blinde, Blindenleiter. Das alte Testament geht uns sehr wohl an. Wir können das Neue ohne das Alte nicht verstehen. Und können das Alte ohne das Neue nicht verstehen. Genauso wie ich sagen wollte, auch meine linke Arm, der geht mich gar nichts an, den kann ich ruhig abhacken lassen. Ich habe ja hier meine rechte Hand, da kann ich ja alles machen. So ein Quatsch. Wir brauchen beide, die linke und die rechte. Wir brauchen das Alte und das Neue Testament. Wir brauchen die ganze Bibel. Meine Freunde, ich habe nun versucht, in dieser Nachmittagsstunde euch ein weniges zu sagen, über das Totenreich, den Scheol, wie es dazugeht, was da gefragt wird und wer da hineingeworfen wird und so weiter, was da gesprochen wird, wie man etwas ahnt und weiß, jetzt kommt einer, da ist Bewegung wegen deiner Ankunft und weiß etwas von dem, und aber doch nichts Rechtes. Es ist ein Land der Finsternis, ein Land der Qual, ein Land, wo man nicht zur Entfaltung kommen kann. Heute lebst du! heute bekehre dich, es morgen kommt. Kann's ändern sich, deshalb ist es so wichtig, dass wir wissen, wir sind hineingestellt in den Kampf der Geister zwischen Christus und Satan. Wer soll euer Herz haben? Christus, der Sieger, der sich für euch geopfert hat, oder der Lügner und Betrüger, der euch umbringen will, der Mörder von Anfang Satan. Entfliehen wir dem Satan und sagen wir, Herr Jesus, von nun an gehöre ich dir. Und wer so nicht gesagt hat, der darf es jetzt tun, jetzt in seinem Herzen. Wer hat es noch nicht getan, wer will es jetzt tun? Freunde, tut es alle. Ihr werdet es nicht bereuen. Ihr werdet Gott danken für diesen Nachmittag, euer Leben lang, wie vorhin unser teurer Bruder dankbar vor mehr als 10 Jahren Gott an ihm getan hat und Gott gepriesen hat vor euer aller Ohren. Das könnt ihr auch. Ja, das ist wunderbar und groß. So, jetzt sage ich Amen.